Also ich habe mich da eigentlich so als Mehrkämpfer bezeichnet, weil ich auch den Siebenkampf sehr gut finde. Und wenn ich natürlich sage, ich bin Zehnkämpfer, dann würde das den Siebenkampf ausschließen. Aber ich denke generell so im Leben bin ich ein Mehrkämpfer auch. Ich finde es einfach gut, viele verschiedene Sachen zu lernen und viele verschiedene Sachen zu machen. Ob das sportlich gesehen ist oder im Designbereich. Also da bin ich generell einfach sehr vielfältig aufgestellt und immer interessiert, auch neue Sachen zu machen.
Catalina, hi. Ich habe heute die große Ehre, mit dir in die Flyover States abzutauchen, wie die unverschämterweise genannt werden. Und du hast einen Gast entdeckt, der sozusagen nebenan von deiner alten Wirkungsstätte lebt. Stimmt das soweit?
Ja, das stimmt soweit. Und den Titel Flyover States haben sie wirklich nicht vollkommen zu Unrecht erhalten. Aber es gibt schöne Orte in diesen Flyover States. Und unser Gast, Till Steinfort, seines Zeichens Architekturstudent und hochdekorierter 10- und 7-Kämpfer, also der Typ ist richtig krass, hat uns mitgenommen an einen dieser coolen Orte in den Flyover States nach Lincoln, Nebraska. Da studiert er nämlich an der University of Nebraska. Und ich muss sagen, weil ich hatte dann schon irgendwie zu dem Zeitpunkt des Gesprächs hier ungefähr 25 Kansas-Anekdoten gedroppt, deshalb dachte ich, die spare ich mir jetzt. Er erzählt so von seiner Unistadt und da muss ich dachten, es gibt diese richtig, richtig netten Orte da. Das gibt es in Kansas nämlich auch. Man denkt das nicht, aber Kansas hat auch zwei Unis. Und die eine ist in Wichita und die andere in Manhattan. Und das sind zwei wirklich vollkommen normale, coole Orte mit jungen, aufgeklärten, normalen Leuten, die einen richtig guten Vibe haben und bei denen man nicht direkt wieder ins Auto steigen und wegfahren will. Also ich kann jedem den Besuch in den Flyover States nur ans Herz legen.
Ich muss immer an Jonas Deichmann denken, der uns gesagt hat, Leute, als ich durch Kansas gejoggt bin, also Jonas Deichmann, der Extremsportler, der die USA mit dem Fahrrad und zu Fuß durchmessen hat. Als ich durch Kansas gejoggt bin, habe ich eigentlich 3 Wochen lang jeden Tag durch dieselbe Kulisse gelaufen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und es ist echt schön zu hören, dass es dort Städte gibt, in denen man sich so richtig wohlfühlen kann und die wahnsinnig erfolgreich sind. Also Till lebt in einer Stadt, die zu den sportlich leidenschaftlichsten, erfolgreichsten gehört, was es in den USA zu bieten hat. Unglaublich, was er uns da im Podcast alles erzählt. Und er ist auch noch Unternehmer. Also selten jemanden erlebt, der so viel so in seinen Tag reinbringt. Das ist so wie, es gibt doch diesen schönen Spruch, Beyoncé's days also has only 24 hours. So ein bisschen kommt mir das bei Till auch vor. Ich weiß nicht, wie der das in 24 Stunden
hat. Ich glaube, der muss mehr Stunden haben irgendwie am Tag. Also mir ist eher das sehr witzige deutsche Wort Tausendsasser in den Kopf gekommen. Aber das hat so ein bisschen negativen Beigeschmack und ich meine das wirklich nur positiv, weil dem Tausendsasser haftet immer so ein bisschen an, dass er irgendwie alles ein bisschen kann und nichts wirklich. Aber ich habe das Gefühl, Till hat alle Dinge wirklich gemeistert.
Ich verstehe schon nicht mal, wie man überhaupt Zehnkämpfer werden kann. Das ist mir so unerklärlich, dass man in so vielen Sachen so gut sein kann. Springen, Laufen, Stabhochsprung, Werfen. Da habe ich nur grausame Erinnerungen an den Schulsport. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so viel so gut kann. Also ein Allround-Athlet, ein Allround-Mensch und ein wahnsinniger Typ, den wir da einladen durften, der auch uns erklärt hat, warum er in Amerika ist und dass das in Deutschland vielleicht gar nicht so möglich wäre, was er da alles macht. Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend. Also sollen wir loslaufen? Manege frei, Stadion frei. Hier ist der Architekturstudierende, Schuhe 3D-druckende Zehnkämpfer und Siebenkämpfer und Welt- und deutscher Rekordhalter im Siebenkampf, Till Steinfort. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Till Steinfort. Till, großartig, dass du reingesprungen bist bei uns in den Podcast. Schön, dass du hier bist.
Hallo. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dabei sein kann.
Felix, ich habe das Gefühl, dass du eher reingesprungen bist in diesen Podcast. Quite literally.
Ja, ich habe Till zu Ehren einen Sprint hingelegt, um ans Mikrofon zu kommen. Ich bin also gerade von einem Meeting durch die Upper West Side gerannt, die Treppen hoch. Es ist ja auch so ein bisschen Hindernislauf und bin jetzt wahnsinnig froh, dass Till hier ist. Und Till, ich sehe bei dir, wir sehen uns ja über Video, dass da so Sachen hängen hinter dir am Regal. Kannst du uns mal erklären, was das ist für alle, die nur zuhören? Was ist das in deinem Zimmer? Was ist da alles?
Ja, also das ist eigentlich mein Trophäenschrank, würde ich sagen. Und da habe ich einfach so alle meine Sachen, die ich so über die letzten Jahre gesammelt habe, wie NCAA-Trophäen, Bronzemedaille von der Weltmeisterschaft und ganz viele andere kleinere und große Mitbringsel von Wettkämpfen und was auch immer alles drin ist. Ist auch relativ voll, wie man sieht. Also ist nicht mehr viel.
Der ist wahnsinnig voll.
Da ist sogar kein Platz
ja,
mehr.
Ja, dann hole ich mir den nächsten Schrank.
Das heißt, wenn du morgens aufstehst, das Erste, was du siehst, ist so ein weißes IKEA-Regal mit ganz vielen Pokalen und Medaillen drin.
Könnte man so sagen. Ja, tatsächlich gucke ich weniger drauf, als ich dachte. So, aber eigentlich schon, ja.
Das ist natürlich auch ein geiler Podcast-Hintergrund, Catalina, ne?
Ja, total. Wir müssen auch noch an unseren Podcast-Auszeichnungen arbeiten. Ja. Vielleicht gibt es ja auch eine Disziplin, in der wir irgendwie mal was abräumen können. Aber was da auch noch hängt, und weil da stehen nicht nur Pokale und Medaillen und Auszeichnungen, ich sehe da auch sowas wie einen Cowboy-Hut, einen roten und so eine Art Schärpe, für die vielleicht zu so einem Umhang von so einer Graduation Ceremony oder sowas gehört. Und auf jeden Fall, die sind beide rot und da steht ein N jeweils drauf. Sieht nach Uni aus. An welcher Uni sind wir gerade?
Also University of Nebraska. Und ja, also die Schärpe oder wie auch immer man das nennt, weiß ich gar nicht so richtig auf Deutsch, muss ich sagen. Das habe ich auf jeden Fall bekommen für den Bachelor, den ich beendet habe im Mai. Und den Cowboy-Hut, den gab es bei irgendeinem Event hier mal schon ein paar Jahre her. Der ist immer mal ganz lieblich aufzusetzen, aber.
Und du hast
auch. Ich habe auch einen Cowboy-Hut. Stopp, Felix, muss das noch kurz erzählen, weil ich habe auch einen Cowboy-Hut zu Hause. Und zwar einen echten, richtig echten. Und der kommt zwar nicht aus Nebraska, aber er kommt aus Kansas. Und der liegt bei meinen Eltern zu Hause und der liegt jetzt seit mittlerweile 20 Jahren da. Und jedes Jahr fragen sie mich, ob sie den wegschmeißen dürfen. Und
ja, dann müssen
wir.
Ja, ich ziehe meinen auch nicht so oft an, weil er ist auch jetzt kein richtiger Cowboy-Hut ist. Mehr so voll rot und mit Nebraska drauf. Aber für manche Events, das ist ganz lustig mal.
Ja, ich glaube, ich hatte den auch noch nie auf, aber es ist ein schönes Erinnerungsstück.
Ja, wir kommen gleich auf diese irre Gegend, Catalina, in der du ja auch schon mal gelebt hast. Ich wollte vorher noch auf Tills Hoodie zu sprechen kommen, weil den kann auch nicht jeder tragen. Weißer Hoodie, und was ist da drauf, Till?
Ja, das ist eigentlich einer meiner Lieblings-Hoodies oder Jacken oder so, die ich bei Olympia bekommen habe. Ja, halt von Olympia, Germany und ja.
Till hat jetzt kurz seine Brust so rausgestreckt und wurde plötzlich einen halben Meter breiter. Da sieht man den Zehnkämpfer unter dem Hoodie sozusagen. Also ich glaube, das Team Germany, ne, steht da drauf und dann hast du die olympischen Ringe. Und das kriegt man nur, wenn man wirklich im Team ist. Ne? Den gibt es sonst nicht.
Ja, das war Teil der Ausstattung von Olympia, ja.
Sehr cool. Und jetzt zu deinem speziellen Ort, weil ich glaube, du bist der allererste Gast bei über 100 Folgen Wunderbar Together, der in Lincoln, Nebraska uns zugeschaltet ist. Und Catalina, da musst du mir ein bisschen helfen, mal mit Till ein bisschen rauszufinden, was geht eigentlich in dieser Gegend der Vereinigten Staaten. Also Catalina, wann hast du in Kansas gelebt? Nebenan so?
Ah, das ist wirklich schon so lange her, 2005, 2006. Und ich war ein einziges Mal in Nebraska. Ich habe nämlich ganz am Ende dieses Schuljahres, das war in der 10., 11. Klasse, Junior Year an der High School, habe ich so eine Tour durch die USA gemacht und die ging los in Omaha, Nebraska. Und wir haben da auf so einem Walmart-Parkplatz gewartet, auf einen Bus, in dem dann so, weiß ich nicht, 50 Jugendliche, die alle gerade ein Jahr Amerika hinter sich hatten und dementsprechend drauf waren. Und ja, die haben sich da getroffen, sind in diesen Bus eingestiegen und danach haben wir basically 3 Wochen diesen Bus nicht mehr verlassen und haben uns irgendwie den kompletten Westen der USA angeguckt. Das war auf jeden Fall denkwürdig. Es war nicht nur schön, aber ich werde es nie vergessen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe keine Erinnerung mehr an Nebraska, aber ich weiß noch, dass ich es so super merkwürdig fand, dass wir uns da auf diesem Parkplatz einfach getroffen haben.
Also Till, hilf uns auch mal bitte, das zu verstehen. Ich war auch bisher nur einmal in Nebraska. Ich bin da durchgefahren, weil wenn man von Norden kommt, von South Dakota, kann man den Highway runterfahren. Da gibt es dann Sioux City, also von den Sioux Native Americans. Und dann kommt man nach Omaha und dann ist man eigentlich schon wieder raus. Und dann gibt es irgendwie einen Highway, der geht einmal durch Nebraska. Und Nebraska ist so lang, dass wir haben das gerade kurz bevor die Mikros angeschaltet haben, noch geklärt, dass das zwei Zeitzonen hat. Das ist ja so crazy. Ein Bundesstaat, zwei Zeitzonen. Also hilf uns mal, wie das ist, in diesem Bundesstaat zu leben, den so wenige Menschen aus Deutschland, die uns zuhören oder deutschsprachige Hörerinnen rund um die Welt wahrscheinlich kennen. Wie ist das da? Wie sieht dein Alltag da aus, dein Leben? Was ist das für ein Vibe in Lincoln?
Also ich würde sagen, generell Nebraska, das auf jeden Fall, gibt es auf jeden Fall viel Land, wo nicht so viel los ist. Viel Ackerland, kann man so sagen. Und ja, also Lincoln und Omaha sind da auf jeden Fall so die Städte, wo am meisten Einwohner sind. Und hier in Lincoln und auch in Omaha ist auf jeden Fall sehr viel los, muss man sagen, durch die hohe Konzentration von Unis auch. Also es ist ja nicht nur die University of Nebraska, die ist so die als größte Uni hier, aber auch University of Omaha und auch kleinere Universitäten, die hier im Umkreis sind oder auch Medizinschulen in Omaha und so. Also dadurch kommen natürlich sehr viele Studenten hier auch in die Region, und Lincoln würde ich schon noch als Studentenstadt bezeichnen. Also es hat ungefähr so 270.000 Einwohner und die Uni hat knapp 40.000, 45.000 Studenten. Das heißt natürlich, ist ein großer Anteil der Stadt sind Studenten, und das merkt man natürlich auch. Also es gibt schon auch recht viel zu tun in Lincoln, muss ich sagen. Und so die Innenstadt oder der Haymarket ist sehr schön. Es gibt viele, viele Bars und Restaurants. Und da sind natürlich dann die Studenten auch viel unterwegs. Und durch die Universität, da gibt es natürlich auch viele Events von der Uni. Und
ihr seid, ich habe gerade gespickt, ihr seid Hauptstadt in Nebraska. Das heißt, ihr habt auch ein Kapitol und die ganze Verwaltung des Bundesstaates. Das heißt, er ist irgendwie... Das ist nicht einfach nur eine Stadt, wie es viele in den USA gibt, wo halt so ein bisschen ein Mall ist und noch ein bisschen Häuschen, sondern da ist richtig was geboten bei euch. Aber du kannst doch, also wie sehr nimmst du denn als Athlet am Partyleben teil?
Ja, also ich würde sagen, wahrscheinlich nicht so viel wie die meisten Studenten. Aber natürlich macht man öfters trotzdem was mit Freunden, und es muss ja nicht immer komplett Party machen, mega, wie vielleicht andere Studenten. Es gibt wirklich auch viele kleinere Bars, die man gar nicht so kennt, wenn man hier nicht lebt, die sehr angenehm sind, wo man sich mit Freunden mal treffen kann und ein schönes Getränk trinken kann und so. Also ja, schon ab und zu, aber eher weniger. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, auf die Zeit. Also jetzt würde ich sagen, eher mehr, da ich jetzt keine Wettkämpfe groß habe, aber wenn natürlich die Wettkampfsaison ist, dann bin ich da voll konzentriert. Und dann bleibt da nicht viel Zeit.
Herr Catalina, lass mal über Tills Sport sprechen, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, da zieht es mir irgendwie die Hosen aus, wenn ich an diese Sportart denke, dass es möglich ist, dass jemand in so vielen Sportarten gleichzeitig so gut ist wie Till. Also ich habe da irgendwie so ein Exploding Head Emoji. Ich kann es einfach nicht verstehen, wie das möglich ist. Ja, aber Catalina, du hast dich ja mehr noch mit Tills unglaublichen Medaillenschrank beschäftigt. Kannst du vielleicht aufzählen, was er alles, ich habe vielleicht gar nicht den Überblick verloren. Es sind inzwischen so viele Rekorde, Wettbewerbe, Weltmeisterschaften, Olympia hatten wir schon. Wahnsinn. Und dann auch 10 Sportarten.
Und deutscher Rekordhalter im Siebenkampf. Richtig? Genau. Nicht Zehnkampf, sondern Siebenkampf. Ich habe auch in einer Doku, hast du dich als Mehrkämpfer vorgestellt. Das fand ich auch interessant. Und ich habe mich da gefragt, gibt es außer Zehnkampf und Siebenkampf da noch weitere, also Mehrkampfsportarten? Oder sind das dann die beiden
großen? Also ich habe mich da eigentlich so als Mehrkämpfer bezeichnet, weil ich auch den Siebenkampf sehr, sehr gut finde. Und wenn ich natürlich sage, ich bin Zehnkämpfer, dann würde das den Siebenkampf ausschließen. Aber ich denke generell so im Leben bin ich ein Mehrkämpfer auch. Einfach, ich finde es einfach gut, viele verschiedene Sachen zu lernen und viele verschiedene Sachen zu machen. Ob das sportlich gesehen ist oder im Designbereich. Also da bin ich generell einfach sehr vielfältig aufgestellt und immer interessiert, auch neue Sachen zu machen.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. Take someone with you as you receive a companion ticket after each account anniversary. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Ja, also auf diesen anderen Aspekt, den zweiten Aspekt des Mehrkampfes, dein Architekturstudium und dein Interesse an Design, kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber ich glaube, du musst uns und allen anderen einmal nochmal ganz kurz erzählen, was ist im Zehnkampf eigentlich alles drin?
Die erste Disziplin ist 100 Meter, dann die zweite Disziplin ist der Weitsprung, dritte Kugelstoßen, vierte Hochsprung und dann die fünfte 400 Meter. Und das ist der erste Tag des Zehnkampfs und der zweite Tag dann ist 110 Meter Hürden, dann Diskus, dann Stabhochsprung und dann die letzten zwei Disziplinen sind Speerwurf und 1500 Meter am Ende.
Wahnsinn. Also eigentlich die ganze Leichtathletik-Klaviatur einmal
durchgespielt. Ja, kann ich mal so sagen, ja.
An zwei Tagen. Ganz kompakt. Und welche Sportart? Also erstens, wie kommt man auf die Idee, dass man einfach sagt, ja, ich habe Bock, das alles zu machen, weil nicht nur eine Disziplin, nicht nur Werfen oder Laufen oder Hürdenlauf, sondern ich habe irgendwie Lust, das alles zu machen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Und dann zweitens, welche dieser Disziplinen ist deine Lieblingsdisziplin?
Also ich bin einfach von klein auf schon immer sehr vielseitig aufgestellt gewesen. Als ich ganz jung war, habe ich auch einfach viele verschiedene Sportarten gemacht, im Leichtathletik und auch anderes wie Schwimmen oder Fußball oder Ringen oder Gymnastics, also Turnen. Also einfach schon generell sehr, sehr vielseitig aufgewachsen, auch durch die Unterstützung meiner Eltern, die auch beide Sport gemacht haben. Und Leichtathletik habe ich einfach schon immer mehrere Sportarten gemacht. Und da Deutschland ja auch eine sehr starke Nation im Mehrkampf ist, ich war nie irgendwie zufrieden, nur eine Disziplin zu machen.
Aber sag mal, du hast gerade deine Eltern angesprochen, so mehr so in so einem Nebensatz. Kommst du aus einer Familie von Zehnkämpfern oder welche Art von Sport haben die gemacht, der dich dann wiederum auf diese Schiene gesetzt hat?
Also auf jeden Fall nicht von der Familie aus Zehnkämpfern, aber mein Vater hat Ring gemacht und auch Powerlifting und Bodybuilding.
Professionell?
Ja, also so semi-professionell, würde ich sagen. Nicht so professionell wie ich.
Okay.
Sag ich mal eher so, es war ja noch in der DDR, so national sehr, sehr gut. Und
könntest du den auf die Matte legen heute oder hättest du da Respekt?
Nee, das kann ich nicht. Da ist es doch nochmal ein bisschen schwerer als ich. Und irgendwie auch immer noch einen deutlich größeren Bizeps als ich hatte. Das klappt irgendwie immer noch nicht, aber gut, vielleicht irgendwann.
Und deine Mutter?
Ja, meine Mom hat Leichtathletik gemacht und auch, also nicht unbedingt Mehrkampf, aber auch mehrere Disziplinen. War da auch so national immer so vorne mit dabei, aber auch nicht international so wie ich jetzt. Aber dadurch bin ich halt frühzeitig zum Leichtathletik auch gekommen und auch zum Ringen. Das waren so die beiden Hauptsportarten, die ich gemacht habe in der Jugend. Und ja, hatte mich dann halt in der siebten Klasse auf jeden Fall dann entschieden für den Mehrkampf und in der fünften Klasse dann so gesagt, dass ich jetzt nur noch Leichtathletik mache, weil man kann natürlich nicht alle Sportarten gleichzeitig machen, auch wenn ich das gerne machen würde, aber da reicht der Mehrkampf dann im Leichtathletik schon aus.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Also Ringen war witzigerweise auch eine der beliebtesten Sportarten an meiner Highschool in Kansas. Und jetzt ist auch, glaube ich, Schluss mit den Kansas-Anekdoten. Aber das war in der Wintersaison neben Basketball irgendwie, dass die Halle war voll, wenn gerungen wurde. Ich wollte aber noch wissen, da sind wir jetzt gerade nicht zu gekommen, welche dieser Disziplinen dir besonders liegt oder ob es auch eine gibt, auf die du dich so richtig freust.
Ja, also ich denke so, meine Lieblingsdisziplin ist schon der Weitsprung, aber auch und Stabhochsprung. Ich muss sagen, Stabhochsprung ist immer so, da freue ich mich eigentlich immer drauf. Das Problem ist bloß, dass das zweiten Tag dann die achte Disziplin. Ja, dadurch ist man da schon relativ fertig so und auch mental und körperlich sehr anspruchsvolle Disziplin. Ich sag mal so, der Diskus ist mental und körperlich nicht so anspruchsvoll, aber natürlich Stabhochsprung körperlich und mental relativ schwer.
Warum ist das mental so schwer? Weil man, liegt es an der Höhe oder?
Weil man darüber muss.
Naja, es ist natürlich, man muss sich das so vorstellen, wenn man dann den Stab in der Hand hat und man ist schon eigentlich mega, mega müde von dem Zehnkampf und man hat einen 5 Meter langen Stab in der Hand, der auch hart ist, wenn man danach richtig anläuft und den auch richtig reinmacht in den Stabhochsprungkasten, dann können natürlich auch Sachen schief gehen, relativ leicht im Stabhochsprung. Deswegen muss man sich da voll konzentrieren und einfach diese technische Ausführung ist auch sehr komplex, währenddessen man auch, sag ich mal, maximal athletisch da reingehen muss. Also wie ich schon gesagt habe, den Diskus, die Technik ist auch nicht einfach, aber man ist natürlich bisschen von der Bewegung her nicht so athletisch, nicht so anspruchsvoll für jetzt uns Zehnkämpfer wie jetzt der Stabhochsprung, wo man maximal anlaufen muss und dann auch noch seine Beine und Arme koordinieren zu der Technik. Deswegen ist es besonders anspruchsvoll, dann auch als einer der letzten Disziplinen, wo man eben auch schon mental und körperlich schon fertig ist.
Krass. Ich immer wenn ich Stabhochsprung sehe, kriege ich beim Zuschauen schon Angst. Also das ist.
Aber du hast ja auch Flug.
Ja, ich habe Höhenangst und ich glaube, ich könnte mich noch nicht mal auf der Höhe des Stabes ohne weiteres aufhalten. Ohne irgendwie Sorge. Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie man das übt, weil wie du sagst, wenn das schief geht, das tut ja weh. Oder?
Ja, also da hat man auf jeden Fall schon mal einige anderen Athleten auch gesehen, die sich da auch mal gut verletzt haben. Ich hatte auch schon mal so kleinere Sachen, nichts Größeres, das beim Stabhochsprung passiert ist, aber ich denke, jeder, der Stabhochsprung macht, hat auch schon mal so eine kleinere Verletzung sich zugezogen und deswegen muss man sich natürlich da voll konzentrieren. Aber wenn es natürlich klappt, dann fühlt es sich besonders einfach, diese Energie zurückzukriegen von dem Stab, fühlt sich schon cool an und dann auch über die Latte so hoch drüber. Das ist schon cool.
Der einzige Vergleich, der mir irgendwie einfällt, ist Skispringen. So, wenn du erstmal losgefahren bist, so dann musst du da runter, ne? Also, und beim Stab auch, wenn du den erstmal da reingesetzt hast, musst du da hoch. Also du kannst ja dann nicht mittendrin sagen, ist heute nicht mein Tag.
Ja, nee, das stimmt auf jeden Fall. Deswegen meine ich auch, dass es mental relativ schwer ist, weil man einfach voll Commitment haben muss für den Sprung und für die Technik.
Ja. Und jetzt haben wir dich ja an so einem Ort erwischt, den du dir selber ausgesucht hast. Und Catalina hat dich, du hast Till, glaube ich, entdeckt in der Doku von Sportlerinnen und Sportlern, die in die USA gehen oder gegangen sind. Oder es gibt auf jeden Fall eine ARD-Doku, in der Till sehr prominent gefeatured wird. Und wo hast du Till eigentlich entdeckt?
Es ist eine wunderbare Together-Geschichte eigentlich, weil ich für die Sports Illustrated eine Geschichte geschrieben habe über Elisa Mevius, die auch schon bei uns zu Gast war, Goldmedaillengewinnerin im 3x3 und die in den USA studiert und die hier schon im Podcast war. Und ich bat dann um ein paar Beispiele von dieser Rubrik, für die ich schreiben sollte, weil man dann ja guckt, ne, wie baut man das auf von der Länge. Und das Erste, was sie mir schickten, war: Till Steinfort studiert in Nebraska. Moment. Und ja, so schließt sich der Kreis aus Sports Illustrated und Wunderbar Together. Genau. Ja, aber es gibt auch eine fantastische Doku über dich und noch zwei andere Sportler, LeichtathletInnen, die auch allesamt in den USA studieren, was natürlich ja die Frage aufwirft, warum? Warum USA? Warum bist du da?
Ich sage mal, warum USA ist auf jeden Fall, die Möglichkeiten, die man hier geboten kriegt von den Universitäten, sind einfach so viel besser als in Deutschland, dass natürlich jetzt vor allem auch viele andere, ich denke, ich und auch ein paar andere Athleten, die vor schon 4, 5 Jahren hierher gegangen sind, haben so diese Welle von Sportlern in Deutschland auch gestartet. Und viele sehen diese, was man halt auch damit erreichen kann, dass man zu Olympia kommt oder zu Weltmeisterschaften. Und das ist natürlich das ultimative Ziel für jeden. Und das geht halt hier auch durch die Unterstützung der Uni und die sehr guten Facilities und was man halt hier alles geboten kriegt. Und natürlich der zweite, für mich auch sehr wichtige Punkt ist, dass man gleichzeitig auch ein sehr hochklassiges Studium machen kann, was meistens in Deutschland relativ schwer ist, wenn man Leistungssport machen will. Zum Beispiel mein tatsächlich Ringer, auch sehr erfolgreich international, war auch lange in seiner, sag ich jetzt mal, höchsten oder besten Zeit als Ringer in Deutschland bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Das ist so die einzigste Möglichkeit, so, die man hat, um das wirklich gut zu verbinden, man hat ein Gehalt von der Bundeswehr und man kann seinen Sport ausführen. Und theoretisch könnte man auch noch ein Studium durch die Bundeswehr machen. Das hatte mein Bruder nicht gemacht, aber das ist so die einzigste Möglichkeit. Und wenn man das nicht machen möchte, in der Sportfördergruppe oder zur Sportfördergruppe in der Polizei gehen will, dann gibt es da nicht viele andere Optionen. Und das war für mich, hat das einfach nicht gepasst. Bundeswehr oder Polizei passt irgendwie gar nicht zu mir. Und ich wollte auch schon, seit ich jünger war mein Traumberuf schon immer so Architekt zu werden. Deswegen wusste ich, dass ich das studieren will. Und wenn man das natürlich hier beides zusammen verbinden kann, auf einem sehr hohen Level, dann ist das ja eigentlich ein sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich mich da auch für entschieden.
Ich muss noch mal kurz mit einem Vorurteil um die Ecke kommen, weil das Vorurteil des Student-Athlete in den USA. Ich meine, wir haben jetzt auch schon mit einigen gesprochen und man hat auch schon das Gefühl, dass die auch studieren. Aber wenn ich so an den Klischee-Student-Athlete denke, dann habe ich das Gefühl, das ist eher ein Athlete mit so einem ganz kleinen Student in Klammern davor. Das ist aber bei dir, glaube ich, nicht so, oder? Du nimmst da schon das Studium auch sehr, sehr, sehr ernst.
Ja, also es gibt auf jeden Fall einige, auch bei uns an der Uni, die das so machen, die eigentlich eher für die, sag ich jetzt mal, Facilities und die Gegebenheiten hierher kommen und sich weiterentwickeln wollen im Sport und vielleicht nicht so großen Wert auf das Studium legen und am Ende trotzdem nach Hause gehen mit einem Bachelorabschluss in was auch immer sie jetzt studiert haben. Aber auf jeden Fall für mich ist es auf jeden Fall anders und Architektur ist halt Studiengang auch relativ anspruchsvoll im Vergleich zu vielleicht einem Business-Studiengang, den manche andere machen, die vielleicht nicht so, den der Studiengang nicht so wichtig ist. Und ja, das war für mich auf jeden Fall sehr wichtig. Aber das Klischee oder das gibt es auf jeden Fall so und gibt es auf jeden Fall so und so eine Leute muss jeder für sich selber entscheiden dann.
Ja, aber trotzdem, also wenn du jetzt Schwimmer wärst oder Tennisspieler, dann könnte man sagen, okay, der geht früh auf den Platz oder ins Bad, ins Becken, ja, geht dann zur Uni, dann ist Mittagessen, dann ist vielleicht nochmal Team-Meeting, dann geht er abends nochmal in die Halle und dann ist der Tag vorbei. Aber du hast ja 10 Sportarten. Also wie teilst du die denn auf die Woche auf und wie kombinierst du das mit deinem Stundenplan? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie das funktionieren kann. Wie fängst du denn deinen Tag an, zum Beispiel?
Also meistens trainieren wir so, ich sag mal so 3 bis 5 Stunden am Tag und eigentlich immer so eine Session. Das ist dann meistens morgens. Also ich sag mal zum Beispiel, heute habe ich nicht so viel, habe ich nur 1,5 Stunden Unterricht. Das ist dann natürlich einfacher so einzutakten, aber Montag, Mittwoch und Freitag habe ich mehr Unterricht. Das ist dann meistens, habe ich dann morgens um 8 oder 9 Training und dann bis mittags und dann um 1 bis abends Unterricht. So, das ist dann so der Plan eigentlich.
Und was hast du dann heute zum Beispiel?
Heute habe ich tatsächlich, wie gesagt, die 1,5 Stunden Unterricht und dann danach nur relativ wenig Training, weil ich gerade erst so anfange wieder mit Training, da ich hatte vor der Weltmeisterschaft eine Operation an der Leiste und hatte ja dann bei der draußen Weltmeisterschaft in Tokio den Zehnkampf dort auch abgebrochen deswegen, weil es einfach die Operation war zu nah an dem Wettkampf, aber wir haben es trotzdem probiert und deswegen hatte ich dann danach eine relativ lange Zeit auch Pause gemacht und jetzt fangen wir eher langsamer an. Das heißt, also ich trainiere halt nur so 1 bis 2 Stunden am Tag und nicht ganz so umfangreich und auch nicht so viel Techniktraining. Deswegen ist es zurzeit relativ entspannt im Vergleich zu sonst. Aber ja.
Mhm. Und hast du jemanden, der dich jetzt auch bei dieser Recovery begleitet und sagt, ja, heute machst du mal so viel und irgendwie morgen vielleicht ein bisschen mehr und nächste Woche dann nochmal ein bisschen weniger? Weil ich nehme mal an, dass man, wenn man von so einer Verletzung oder Operation oder Verletzung zurückkommt, dass man dann auch vielleicht wieder zu schnell an die Sache rangehen kann, weil man halt unbedingt wieder fit sein will.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall viele Leute im Team, die da mithelfen. Also natürlich mein Coach, der meinen Trainingsplan, die Physiotherapeuten, die wir immer nutzen können. Also das ist bei der Physiotherapie hier auch ein bisschen anders als in Deutschland, was auch ein großer Vorteil ist. Also die machen praktisch morgens um 9 auf und machen abends um 17 Uhr wieder zu. Und du kannst da jederzeit hinkommen, um, sag ich jetzt mal, Regeneration zu machen, wie die Regenerationshose oder ein Eisbad oder sowas, oder halt direkt von den Physiotherapeuten behandelt zu werden. Und die helfen natürlich dann im Prozess, sind da den ganzen Tag auch immer verfügbar. Und dann haben wir auch noch einen Krafttrainer, der so beim Krafttraining dabei ist, der sich dann natürlich auch mit allen, die treffen sich meistens auch immer alle einmal in der Woche und sprechen über Sachen und koordinieren das Training und so. Also ja, da ist man sehr gut aufgestellt hier.
Krass, also generell ein großes Team, einfach Team of Staff, was sich ja auch um euch kümmert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich finde es total verrückt. Weil ich meine, es ist ja auch noch so, dass du Architektur studierst. Du sitzt ja jetzt nicht einfach nur im Architekturstudium, sondern du musst ja da auch viel machen und du musst Prüfungen schaffen. Du musst wahrscheinlich Entwürfe in Gruppen arbeiten. Du musst unglaublich viel im Architekturstudium auch machen, was nicht in der Vorlesung stattfindet. Wie kriegst du das rein? Machst du das dann nachts oder Wochenende oder wie schaffst du das?
Also ja, schon eigentlich viel abends und auch am Wochenende sehr viel. Also es ist nicht unüblich, dass ich mal 4-5 Stunden Hausaufgaben an einem Sonntag mache oder so. Das ist schon, kommt schon öfters vor oder eigentlich fast jedes Wochenende, könnte man so sagen. Und ich probiere halt immer jeden Tag auch, sag ich jetzt mal so, 2-3 Stunden, kommt drauf an, wie viel ich zu tun habe, Hausaufgaben zu machen. Wenn man das natürlich jeden Tag macht, dann hat man vielleicht nicht ganz so viel mehr am Wochenende zu tun. Aber einfach kontinuierlich mache ich jeden Tag außerhalb des Trainings und der Uni dann auch Hausaufgaben, um da mitzuhalten.
Und geht dir das manchmal auf den Sack, dass du so ein Studentenleben hast, was so anders ist als das Klischee?
Es gibt auf jeden Fall Momente, wo man denkt, ah, das würde ich vielleicht jetzt lieber nicht machen oder ich würde mich jetzt gerne einfach hinlegen und vielleicht eine Serie gucken oder sowas. Auch Architektur meine Passion ist und ich das einfach sehr, sehr gerne mache und deswegen fällt mir das, denke ich, auch leichter so.
Das finde ich richtig cool. Was genau reizt dich daran? Welcher Bereich der Architektur?
Ich muss sagen, wie auch im Sport bin ich da sehr vielseitig interessiert. Aber also ich denke einfach so, was ich schon immer auch von klein auf sehr interessant war, dass man was designt oder über ein Produkt drüber nachdenkt und es probiert, irgendwie ein bestimmtes Problem zu lösen. Und wenn man das dann designt hat und das dann auch herzustellen und dass man das am Ende dann auch in der Hand hat und nutzen kann. Das ist ja klar, beim Haus nutzt man das Haus, aber auch bei Möbelstücken oder anderen Produkten, die man designen kann, ist das so. Und das reizt mich halt mega, dass man halt am Ende dieses finale Produkt hat, das man dann nutzen kann.
Ja, mich würde noch total interessieren, ob ihr auch schon Objekte designt habt, gestaltet habt, ob ihr Entwürfe macht, Skizzen für Häuser oder für Architektur, ich meine auch Sportarchitektur ist ja super interessant. Wie gestaltet man ein Stadion? Wie baut man das alles auf? Gibt es da Bereiche, wo du sagst, boah, das finde ich richtig geil, mich da auszuleben?
Ja, also das Studium ist meistens immer so aufgebaut, dass man halt man hat seine Hauptarchitektur-Studio, nennt sich das. Das ist, dann habe ich eigentlich immer, schon die letzten Jahre immer Montag, Mittwoch, Freitag von. Also ist man da auch im Studio und dann ist das halt ein Projekt, was man das ganze Semester lang macht. Also ein Design für ein bestimmtes Gebäude. Über die Jahre wurde das halt immer komplexer dann und verschiedene auch manchmal kleinere Häuser manchmal was Größeres und man konzentriert man natürlich in einem halben Semester, auch wenn man jetzt das alleine macht oder in einer Gruppe, kann man das nie final designen, sodass es jetzt bereit ist, um das zu bauen. Aber wir meistens gibt es dann im Semester einen bestimmten Fokus, wo man sich zum Beispiel sagt, man konzentriert sich auf mehr auf Details des Gebäudes, wo man wirklich die genauen Details, dass die Fenster sind oder andere Details, die Struktur des Gebäudes darauf konzentriert. Und dann in einem anderen Semester macht man ein Projekt, wo man sich mehr auf die Projekte konzentriert, rüberbringt für den Klienten dann. Und ja, also jetzt sind wir zwar mittlerweile, da ich jetzt den Master mache, ist es eher so alles zusammen. Also man probiert schon ein finales, so final wie möglich in der Zeit zu werden mit dem Design. Und ja, da haben wir über die Jahre wirklich viele verschiedene Gebäude auch designt, von kleineren Pavillons zu Museen oder die auch Sportfelder mit drin hatten oder also so Gewerbebereiche und so. Also da haben wir, glaube ich, denke ich, alles so auch mal durchgespielt. So soll es ja auch sein im Studium. Aber wie du schon sagst, es ist natürlich für mich auch sehr interessant, so Sportarchitektur und Stadionbau. Dazu muss ich aber sagen, das ist das Einzige, was mich da so ein bisschen von abscheut, ist natürlich, dass so ein Design sehr, sehr lange dauert und auch der Bau. Also wenn man jetzt von dem Start, wo man sagt, ja, wir möchten jetzt hier ein Stadion bauen, bis wo es am Ende gebaut ist, können schon mal so 10 Jahre vergehen. Und ein Team von 50 bis 100 Leuten arbeiten da täglich dran. Deswegen weiß ich noch nicht, ob das genau das Richtige für mich ist.
Ich stelle mir es auch gerade so vor, wenn du in ein Stadion reinläufst. Ne? Man sieht ja als Zuschauer im Livestream, im Fernsehen, sieht man Athleten und die breiten sich vor und die stretchen und die laufen sich warm und die nehmen irgendwie die Atmosphäre auf und haben vielleicht Menschen, die ihnen zujubeln und so. Aber ich stelle mir vor, wenn du in so ein Stadion reinläufst, du hast noch einen ganz anderen Blick. Du guckst wahrscheinlich, wie ist das so gebaut? Wie ist die Architektur? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Warst du schon mal in einem Stadion, das dich sehr, sehr beeindruckt hat? Einfach, weil es anders, besser, cooler gebaut ist?
Das mache ich tatsächlich täglich eigentlich so, wenn ich an Gebäuden vorbeigehe. Also viele Leute gehen an den Gebäuden nur vorbei. Ich bin dann die Person, die dann mal die Wand anfasst und guckt, wie das wirklich so gebaut ist. Aber ich sag mal so, jetzt das letzte große Stadion, wo ich auch Wettkampf gemacht habe in Tokio bei der Weltmeisterschaft, muss man sagen, dass das auch sehr beeindruckend war, die Dachstruktur und auch so die Geschichte des Stadions, weil es war zuerst, es ist immer so ein Wettkampf praktisch, wo dann Architekturfirmen ihr Design oder Designkonzept einreichen und dann, wenn dann die bestimmte Firma gewinnt, die entwickelt das dann weiter. Und ursprünglich war für das National Stadium in Tokio, hat das Zaha Hadid oder die Firma von Zaha Hadid den Wettkampf gewonnen und sie ist auch eine meiner Lieblingsarchitekten. Aber das Stadion wurde dann am Ende nicht gebaut, weil es zu teuer war oder wurde dann einfach nicht realisiert, weil das Design, was sie gemacht haben, einfach zu teuer war. Und was aber jetzt am Ende als Stadion rausgekommen ist, ist trotzdem sehr, sehr beeindruckend und vor allem so die Dachstruktur fand ich eigentlich am interessantesten.
Was ist denn da so besonders dran?
Also das ist praktisch eine Mischkonstruktion von Stahl und Holz, aber visuell sieht man eigentlich fast nur das Holz. Und das ist schon ganz, ganz cool gemacht, wie die dann auch, sagen wir mal, probiert haben, die Stahlstruktur zu verstecken, so ein bisschen.
Und Catalina, du hast irgendwie dich auch damit beschäftigt, dass Till nicht nur sich für Architektur und das Design von Gebäuden interessiert, sondern auch für Schuhe, stimmt das?
Ja, also das habe ich zumindest in der Doku gesehen und ich fand es super cool. Also du machst auch deine eigenen Schuhe oder zumindest deine eigenen Schuhdesigns. Wie fortgeschritten sind die? Also oder welchen Teil vom Schuh designst du da?
Also ich habe jetzt praktisch generell in den letzten Jahren auch viel Produktdesign gemacht. Ich sitze tatsächlich auch auf einem 3D-gedruckten Stuhl, den ich selber designt habe gerade.
What?
So, kann ich dir mal kurz zeigen?
Ja, bitte. Das ist ja richtig cool.
Zeig mal.
Oh, das sieht also, cool aus.
Du kannst den auch beschreiben, vielleicht für alle, die zuhören. Es sieht ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, wie kann man sich das vorstellen? Eigentlich ein bisschen wie Stadionarchitektur. Also es sind, die Stuhlbeine sind in sich vernetzt mit so Art Verästelungen. Und es sieht irgendwie aus wie aus einem Raumschiff. Die Farbe ist so Space Gray. Till, wie würdest du deinen Stuhl beschreiben, auf dem du gerade zum Podcasten sitzt, dein 3D-Drucker? Stuhl.
Ja, also es ist eher so auf jeden Fall organische Form, würde ich es beschreiben. Und man kann den, das ist praktisch so drei Teile, die kann man so auseinandernehmen und dann ist es eigentlich, kann man den so flach einfach so, sag ich mal, an die Wand stellen oder wegstellen, wenn man den nicht benutzen will und dann wieder so zusammenstecken. Und ja, und vom Schuhdesign hatte ich halt, dadurch, dass ich jetzt in den letzten Jahren schon durch das Architekturstudium viel den 3D-Drucker benutzt habe und mir dann auch selber 3D-Drucker gekauft habe für Architekturmodelle, kommt man natürlich dann auf weitere Ideen, nicht nur fürs Architekturstudium, wenn man einen eigenen 3D-Drucker hat, und habe dann angefangen, so kleinere Vasen wie sowas hier, das habe ich auch so.
Cool, so ein Organizer für den
Schreibtisch.
Ja, aber irgendwie auch so einer schönen
Schreibtisch-Furniture.
Also
sehr cool. Also eine vieleckige Box für Stifte und für kleine Notizzettel und Büroklammern und so hast du auch einfach die auf deinen Schreibtisch gedruckt.
Ja, und das ist dann halt so, dass ich dadurch natürlich durch das Architekturstudium dann einfach auch weiß, wie man sowas designt, und so ein kleineres Objekt ist für mich relativ einfach zu designen, und dann hat man einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden Freizeit und sagt, man arbeite mal an so einem kleinen Projekt und 3D-druckt das dann. Das habe ich halt viel gemacht in den letzten Jahren, und dann Anfang diesen Jahres und auch Ende letzten Jahres habe ich dann auch so gesehen, dass es am Sellerfeld gibt, die so Freizeitschuhe 3D-drucken, und die hat tatsächlich jetzt auch schon mit Nike zusammengearbeitet und anderen größeren Firmen, und da dachte ich mir so, ja, das würde ich auch gerne mal probieren, weil ich halt meistens eigentlich nur mit festen Materialien gearbeitet, also die nicht flexibel sind. Und es gibt aber auch 3D-Druckmateriale, die halt flexibel sind. Und dadurch, dass ich natürlich so sportverbunden bin und auch sehr, sehr viele verschiedene Schuhe trage durch den Zehnkampf, also verschiedene Spikes, eigentlich fast für jede Disziplin einen verschiedenen Spike, und dann auch im Training verschiedene Laufschuhe, für ob wir jetzt Sprünge machen oder längere Läufe, trägt man dann verschiedene Schuhe. Und da dachte ich mir, dass ich halt probiere, mal so einen Sportschuh 3D zu drucken und zu designen. Und da habe ich jetzt halt über diesen Sommer auch im Teil des Studiums war das dann auch mit einer Professorin des Fashion Departments hier zusammengearbeitet, um dann einen 3D-gedruckten Sportschuh zu designen. Und der ist jetzt der erste Prototyp dafür, ist auch schon seit einiger Zeit fertig, und muss sagen, habe ich auch dann mal im Training so ein bisschen ausprobiert und so. Es gibt auf jeden Fall Sachen, die noch verbessert werden muss. Also es ist kein finales Projekt, aber ein sehr guter erster Prototyp, und es war sehr interessant, auch mit flexiblen Materialien zu arbeiten.
Wahnsinn. Ich habe auch auf Instagram gesehen, also wer dir folgt, der Till Steinfort, du hast da schon mal angekündigt, Leute, bald gibt es Steinfort Studio. Und ihr könnt von mir 3D-gedruckte Möbel, Dekor und so weiter direkt kaufen. Also du baust ein kleines Unternehmen da auch noch auf während deines Studiums und deiner Karriere als Athlet. Wahnsinn.
Wie viele Stunden hat deine Woche? Das?
Also ich bräuchte auf jeden Fall mehr Stunden.
Ja, und ich musste auch gerade dran denken, Catalina, wie haben wir uns im Studium ernährt? Also ich möchte dich jetzt da nicht mit reinziehen, aber meine Ernährung war jetzt nicht so optimal, würde ich mal sagen. Ich frage mich natürlich, Till, wie du das hinbekommst, weil du hast ja super wenig Zeit. Du hast deine unternehmerische Tätigkeit, du hast dein Studium und deine Laufbahn als Athlet. Also wie schaffst du das, dich überhaupt gesund zu ernähren? Hast du in deinem Kühlschrank irgendwie 15 Proteinboxen und isst eigentlich nur noch Pulver? Oder hast du einen Lieferservice, oder wie machst du das?
Also in meinem Kühlschrank ist tatsächlich so gut wie gar nichts, muss ich sagen. Also nur, So Wasser wie sowas hier. Oder vielleicht auch mal ein Proteindrink.
Proteinwasser oder was ist das? Elektrolyte.
Einfach nur Wasser mit Geschmack. Aber wir haben praktisch von der Uni Mensa, nur für die Sportler.
Das finde ich und Mende.
Da können wir Frühstück, Mittag und Abendbrot essen. Und ich esse praktisch jede meine Mahlzeit dort in der Mensa. Und das Essen ist dort eigentlich, man könnte sagen, besser als Fünf-Sterne-Hotel, weil man hat so viel Auswahl und man kann sich, selbst wenn man schon, man hat immer Steak oder Fisch, oder zum Beispiel gestern hatten wir Sushi, also es gibt wirklich alles, was man sich vorstellen kann, immer in der Mensa, zum Frühstück, Mittag und zum Abendbrot, und am Wochenende hat die dann praktisch zu, und da kriegen wir dann so praktisch so Geld auf so eine App geladen, wo wir dann hier in Linken halt in Restaurants essen können. Also ich habe tatsächlich gar kein Essen bei mir im Apartment. Ich esse nur in der Mensa oder anderen einfach außerhalb des Apartments.
Das ist echt crazy. Aber ich finde es auch witzig, dass ihr eine
Mensa-Raum
habt, die nur für die Athleten ist, weil ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass das Essen da vielleicht etwas gesünder ist. Proteinreicher und vielleicht auch ein bisschen mehr Gemüse.
Ja, das Essen ist mega.
Warst du schon mal in der Mensa, die nicht für Sportler ist?
Tatsächlich war ich einmal schon in der Mensa, die nicht für Sportler ist. Ich glaube, vor 3-4 Jahren oder sowas. Die war so, okay.
Shades of Yellow. Alles fried wahrscheinlich.
Ja, also ich weiß nicht, ob sich das in den letzten Jahren vielleicht auch verbessert hat. Und ich habe da, wie gesagt, mal so einmal Mittag gegessen. Aber von was ich so höre, so gut ist die Ernährung in der, sag ich mal, mit anderen Mensa nicht, aber bei uns auf jeden Fall in der Sportmensa ist es sehr, sehr professionell. Also man hat wirklich alles und man hat immer mehr, als man auch, also es ist ja praktisch Buffet immer. Deswegen, und man kann sich dann aussuchen, was man gerade heute haben will.
Aber was kostet das? Also das ist ja ein Kostenfaktor. Diese Mensa gibt es ja, weil ne, hinter diesen SportlerInnen-Karrieren steckt Geld und da steckt auch Investment dahinter in diese Studiengänge. Was würde das denn kosten, wenn du einfach als Privatperson an der Uni wärst und genau das machen würdest, was du jetzt machen würdest? Was würdest du da im Jahr ausgeben müssen?
Also erstmal geht es nicht, man kann ja halt nur reingehen in die Mensa zum Beispiel, wenn man ein Sportler ist. Also kannst du jetzt nicht sagen, ich möchte da einfach so essen. Das ist in einem, die meisten Sportfacilities, die wir haben, die sind geschlossen für die Öffentlichkeit. Also da kann man auch, wir haben einen Keycard, wie wir dann reinkommen halt. Alles geschlossen von der Öffentlichkeit. Also man kann nicht einfach sagen, man bezahlt jetzt extra, um dann da irgendwie mit daran teilzunehmen. Das geht nicht. Das ist einfach nur für das Team. Und ja, also man muss sagen, dass wir auch einer der wenigen Sportteams sind in der USA, die im Positiven sind vom Profit her. Dadurch, dass wir halt so starke Fans auch haben. Also wir halten den Rekord im Football für das, also praktisch jedes Spiel, was wir hier haben für Football, ist ausverkauft mit 80 bis 85.000 Leuten. Und wir haben auch den Rekord dafür. NCAA mit, glaube ich, knapp über 400 ausverkauften Spielen hintereinander. Also wir sind schon seit 1970 ist hier jedes Spiel ausverkauft. Und das bringt natürlich sehr, sehr viel Geld rein. Und ich habe tatsächlich vor ein, zwei Stunden eine Statistik gesehen, weil wir seit diesem Jahr auch Alkohol bei den Spielen verkaufen. Und da sind wir ganz vorne. Als wir haben wie in den letzten dieser Saison mit, ich weiß nicht, wie viele Spiele das waren, ich glaube 5 Home-Spiele oder sowas in dem Dreh. Und wir knapp 170.000 Bier verkauft. Und ja, also das bringt natürlich auch sehr viel Geld rein. Und nicht nur der Football, also vor 2 Jahren hatten wir auch den Weltrekord aufgestellt für das Most Attended Women Sporting Event, also
ja,
im Volleyball.
92.000 Leute waren da bei einem College-Volleyballspiel. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also ja, finde ich fantastisch.
Ja, und deswegen, die Fans sind halt hier der Universität sehr, 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 sehr stark in anderen Sportarten, also im Ring und im Volleyball, Basketball, Frauen und Männer und Football. Also da sind immer so viele Zuschauer und davon profitieren natürlich die ganze Universität und auch alle anderen Sportarten.
Also bevor wir zum Schluss kommen, nur dass ich das nochmal verstehe, auch als nicht in den USA Studierender. Das heißt, ihr habt ein so gutes Business rund um den Sport, dass das mitfinanziert, dass dann Menschen wie du in anderen Disziplinen ein Vollstipendium genießen können mit der gesamten Rundumbetreuung, die du uns beschrieben hast, von den Coaches bis zur Ernährung, bis zur Wohnung, bis wahrscheinlich zu Reisen, zu Wettkämpfen und so. Das liegt daran, dass ihr als Uni einfach wahnsinnig erfolgreich seid wirtschaftlich.
Ja, also das kann man schon so sagen. Und ich glaube, wenn man da ganz genau das sehen will, kann man auch die Zahlen öffentlich einsehen, weil die müssen das praktisch öffentlich, wenn man überlegt, zum Beispiel, dass unser Football-Coach dann 4 Millionen im Jahr verdient als College-Football-Trainer. Und ich glaube, wir im letzten Jahr waren das ungefähr, war, glaube ich, die Einnahmen um die 250 Millionen. Dann ist natürlich so eine Projekte wie zum Beispiel, wir bauen gerade ein neues Leichtathletikstadion und haben auch ein neues Sportkomplex für die sportliche gebaut, wo auch nochmal eine neue Mensa jetzt seit 2 Jahren drin ist und andere Sachen wie, weiß nicht, wir haben ein eigenes Starbucks nur für die Athleten. Das sind so Sachen, wo die ich eigentlich nicht mal nutze. Ja, und so viele, wir haben riesen.
Ich finde das so krass. Meine älteste Tochter hat jetzt gerade hier in der Middle School zum ersten Mal ein Sportteam gejoint. Und natürlich gehört es zur Schule, weil es auch hier in New York nicht wirklich Sportvereine gibt, wo in Deutschland, wo du einfach mal hingehst nach der Schule und abends irgendwie trainierst. Nein, es gehört alles zur Schule. Und ich, Catalina, ich frage mich eben oft, du hast ja auch beide Seiten erlebt, was ist eigentlich das bessere System? Gibt es sowas am Ende, dass dieses Vereinssystem in Deutschland, wo alles außerhalb des Alltags irgendwie organisiert werden muss, oder dieses total an die Schule oder an die Uni geklebte System in den USA, weil es ist so ein Riesenunterschied, ne?
Ja, also ich würde sagen, der Medaillenspiegel gibt auf jeden Fall dem einen Land oder dem einen System eher recht. Es ist natürlich auch ein Land mit einer größeren Basis aus Leuten, also aus denen man Athleten und Athletinnen rekrutieren kann. Aber ich weiß nicht, was würdest du sagen, Till?
Also ich kenne ja auch einige Sportler aus Deutschland natürlich und es gibt auch ein paar, die probieren zu studieren und viele sagen, dass es eigentlich gar nicht funktioniert. Die Unis sind separat und die Professoren geben gar keine Rücksicht auf den Sport, sondern ist man separat in dem Sportverein und die arbeiten nicht zusammen. Und dann, wenn man sagt, ja gut, ich möchte jetzt mal 2 Wochen ins Trainingslager fahren, dann sagt der Professor, na gut, dann hast du Pech, ja, sozusagen. Und dadurch funktioniert das erstmal diese Verbindung natürlich nicht für die Athleten. Aber natürlich auch mit, sag ich jetzt mal, verbunden mit den Einnahmen sind die Sportvereine, wo man dann Teil ist, wie ich ja auch zum Beispiel beim SV Halle. Natürlich sind die nicht so groß, haben nicht so viele Mitglieder und auch nicht so viele Zuschauer und dann natürlich auch nicht die Einnahmen, die man braucht, um sowas, so eine Facilities aufzubauen und so viel Geld auszugeben für die Athleten.
Mhm. Vielleicht noch abschließend, weil wir jetzt ja wirklich schon offiziell gerade einbiegen. Du bist ja jetzt schon ein bisschen in den USA, hast da viel trainiert, dich wahnsinnig, glaube ich, entwickelt. Gilt es ja auch als eine der ausgemachten Zehnkampf-Hoffnungen für Team Germany. Und das schreibt irgendwie nicht nur Sports Illustrated, sondern ungefähr alle Medien. Meinst du, du wärst ohne die Strukturen der Uni Nebraska, ohne das, was die dir da bietet, die Coaches, die Facilities, der Staff, das Essen, auch dahin gekommen, wo du jetzt heute bist, sportlich?
Also ich würde sagen, definitiv nicht. Hätte ich so auf jeden Fall nicht hinbekommen. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich sportlich auch in die Richtung weiterentwickelt in Deutschland, aber diese Kombination mit Sport und Uni auf jeden Fall, auf keinen Fall, würde ich sagen. Und man muss ja auch sagen, also das erste Jahr, als ich hier war, also ich habe 7.400 Punkte im Zehnkampf gemacht und war, glaube ich, 9. bei der Europameisterschaft in der U20, was jetzt nicht schlecht ist, aber nicht zu vergleichen ist mit einer Weltmeisterschaftsmedaille, die ich dieses Jahr gemacht habe, oder einer Olympiateilnahme. Und diese Entwicklung habe ich auch nur gemacht, dadurch, dass ich hier bin und hier diese ganzen Möglichkeiten nutzen kann. Also die haben mich auf jeden Fall extrem geprägt und der einfach auch schon von seiner Erfahrung, der ist, dass die Jonas war, selber Hochspringer und bei Olympia im Hochsprung einfach diese Erfahrung auch weitergibt und auch andere Leute im Team, die so erfolgreich sind, die mit mir zusammenarbeiten, das ist dann einfach, wird dann nicht vorausgesetzt, dass man das auch macht, aber man will das dann natürlich auch machen. Man nimmt diesen Vibe auch selber mit auf und das ist auch das Ziel dann natürlich. Und in Deutschland wird viel klein gedacht, finde ich. Und Leute werden klein gemacht und es wird vielleicht gesagt, ja, vielleicht funktioniert es nicht und so. Und hier wird gesagt, wir machen das und wir kriegen das hin so. Und vielleicht am Ende funktioniert es dann und vielleicht am Ende funktioniert es nicht. Aber wie man sieht, meistens funktioniert es ja dann doch deutlich besser hier. Also einfach das Mindset hinter den Leuten und dann auch die vielen Gelder, dass wenn das zusammenkommt, dann kann man halt einfach hier deutlich erfolgreicher sein.
Ja. Ja, es ist wirklich auch eine der Dinge, wo man nach wie vor sagen kann, da haben die USA die Nase vorn, bei anderen Dingen schaut es da momentan nicht so aus. Die letzte Frage noch von mir, Till, vermisst du denn eigentlich Magdeburg? Hast du manchmal Heimweh nach den Leuten, die so viele Zeitzonen und so viele Kilometer von dir weg sind und auch in einer ganz anderen Welt leben als du?
Also ich muss sagen, ich vermisse eigentlich jetzt so direkt Deutschland und Magdeburg nicht so dolle. Und klar bin ich sehr gerne zu Hause. Und ja, ich bin aber im engen Kontakt natürlich mit meinen Eltern immer. Wir FaceTime eigentlich fast täglich oder jeden zweiten oder dritten Tag. Also bin da im engen Kontakt und ja, deswegen vermisse ich jetzt meine Familie nicht so viel, weil ich einfach auch wirklich im engen Kontakt bin und sie auch sehr, sehr viel, sag ich mal, auch mal nach in die USA fliegen. Wir haben jetzt schon, weiß ich nicht, 4-5 Mal bestimmt hier in den USA Urlaub gemacht und waren in Tokio bei der Weltmeisterschaft dabei. Also sie folgen mir auch so zu den Wettkämpfen und kommen oft in die USA, um dann hier Urlaub zu machen. Deswegen vermisse ich jetzt meine Familie nicht so dolle. Natürlich freue ich mich immer, wenn ich sie sehen kann. Und vor allem jetzt im letzten Jahr war das auch eigentlich öfters. Meistens nicht in Magdeburg, meistens halt irgendwo anders in der Welt. Aber da ich einfach generell sehr, sehr viel reise und mittlerweile fühlt sich so ein Flugzeug eigentlich auch wie eine Busfahrt an für mich, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, dieses Jahr bestimmt schon über 50, 60 Flüge gehabt oder sowas, bin ich da eher so international aufgestellt und treffe meine Freundin, Familie halt auf der ganzen Welt eigentlich, würde ich sagen.
Wahnsinn. Ja, wenn man in Nebraska lebt, dann ist Fliegen wie Busfahren. Also viel, viel anders kommt man da nicht mehr.
Ja, kann man so sagen, ja. Also
wir sind mit dem Bus da damals weggefahren aus Nebraska. Echt? Ja, nach South Dakota über.
Aber nur
jetzt macht das alles Sinn, aus okay, dem Highway ja, erzählt hat. Ja, haben uns den Mount Rushmore angeguckt.
Ja, da brauchen wir eine Weile auf jeden Fall.
Ja, da sind wirklich die Straßenverhältnisse noch ganz einfach. Es gibt einmal Nord-Süd, einmal Ost-West. Fertig. Till, wir sind so froh, dass du dir Zeit genommen hast heute und ich bin unglaublich beeindruckt. Ich bin so froh, dass Catalina dich entdeckt hat. Es ist unglaublich beeindruckt, dir einfach zuzuhören. Und Catalina, die sozusagen den Sportteil von Wunderbar Together betreut. Ich bin immer so froh, wenn wir Menschen entdecken dürfen, die so davon profitieren, dass sie irgendwie diese beiden Länder zusammenspannen und in Deutschland eine tolle Nachwuchsförderung vielleicht genossen haben und dann in den USA zu tollen Profis werden. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, Till? Wir geben mir mal am Schluss noch das Mikro noch einmal ab. Vielleicht liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen. Vielleicht gibt es auch irgendwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was dir sehr wichtig ist. Oder ein Gruß in die Heimat. Was möchtest du uns noch mitgeben?
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das machen können. Ich denke, es war interessant und ich habe jetzt nichts Spezielles zu sagen. Ich denke auf jeden Fall, eine Sache, die ich hier in Amerika gelernt habe, ist, dass es gibt viele Leute in Deutschland, die über Sachen vielleicht nachdenken und Ideen haben. Und am Ende ist es ganz wichtig, dann einfach das doch umzusetzen und einfach mal zu machen und einfach auszuprobieren. Das sehe ich oft im Training, machen wir das. In Architektur mache ich das, im Design. Also wenn ich eine Idee habe, dann denke ich mir meistens so, gut, dann mache ich das jetzt einfach. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und dieses Mindset, denke ich, hat mich hier so die Uni und auch Amerika geprägt. Und ich denke, das ist was auch Deutschland noch mehr machen können. Und es gibt viele Leute, die sehr, sehr gute Ideen haben. Und wir haben sehr, sehr Schulsystem auch und so. Und ich denke, wenn noch mehr Leute so dieses Mindset hatten, könnten wir als Land in vielen Sichtlinien auch nicht nur im Sport noch weiter vorne sein.
Das nehmen wir so mit.
Ja, sagt Till Steinfort, unser großartiger, wunderbarer Gast heute. Till, alles Gute und ich bin immer noch ein bisschen durcheinander von den ganzen Sportarten, die du jeden Tag irgendwie parallel in deinem Körper und deinem Kopf zusammenbringst. Ich freue mich riesig, Till, wieder von dir zu hören, wenn du ein paar Schritte weiter bist in deinen multiplen Karrieren und vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Vielen, vielen Dank, Till.